Das ist Tier und Jetzt, der Podcast von Animal Society. Animal Society ist eine Organisation, die sich für die Rechte und Interessen von Tieren einsetzt. In diesem Podcast sprechen wir über Tiere, Menschen, Politik und die Vision einer gerechten Gesellschaft für alle Lebewesen. Ja, liebe Zoe, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast von Animal Society. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Freue mich sehr.
Ja, danke Laura für die Einladung.
Ich wollte dich fragen, also du bist ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren politisch aktiv, zuerst in der Grünen Jugend und dann im Gemeinderat in Karlsruhe und jetzt bist du Abgeordnete im Bundestag. Ich wollte dich fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass du das Gefühl hattest, du möchtest dich politisch engagieren?
Ja, also ich bin tatsächlich sehr jung zu den Grünen gekommen und auch in die Politik insgesamt. Also ich war 14 Jahre, als ich Parteimitglied wurde. Und ich muss dazu sagen, gar nicht so sehr, weil ich jetzt mit 14 Jahren dachte, ich muss unbedingt Mitglied einer Partei werden, sondern ich bin über den Tierschutz auch zu den Grünen gekommen. Also ich war schon in ganz frühem Alter auch aktiv, habe schon in der 5., 6. Klasse an Spendensammlungen teilgenommen, habe in der 6. Klasse selber eine Spendensammlung organisiert mit meiner Schulklasse, damals noch für das Tierheim in Karlsruhe. Und meiner jugendlichen Zeit dachte ich dann, ich würde unbedingt gerne mal auch eine Demonstration in Karlsruhe organisieren, um auf die wirklich schlimmen Zustände in der Massentierhaltung aufmerksam zu machen. Ich habe das damals alleine nicht geschafft und bin dann mehr oder weniger über Internetrecherche mit den Suchworten bei Google, nämlich Tierschutz und Demo organisieren, zur Jugendorganisation der Grünen, nämlich zur Grünen Jugend gekommen, weil die gesagt haben auf ihrer Homepage, sie können sowohl Demos organisieren und finden Tierschutz gut. Und dann bin ich da einfach mal vorbeigelaufen und auch hängen geblieben und dann bis heute politisch aktiv geblieben. Also bei mir war es andersrum. Ich hatte erst den Tierschutz und bin dann in die Politik gegangen.
Ja, spannend, weil meine nächste Frage wäre eigentlich direkt gewesen, wie bist du dann dazu gekommen, dich für den Tierschutz zu engagieren? Also eigentlich hätte ich mir fast gedacht, dass es andersrum war, aber das ist ja echt spannend, dass es eigentlich über den Tierschutz kam. Ich wollte aber noch eine Frage nochmal stellen, die sich noch nicht so sehr auf Tierschutz fokussiert, sondern einfach so allgemein, weil viele von uns ja nicht PolitikerInnen sind und da nicht so einen Einblick haben. Wie kann man sich deine Arbeit jetzt vorstellen, vor allem seit du auch im Bundestag bist? Also was gehört da so zu deinen täglichen Aufgaben? Wie ist so ein normaler Tag von dir, wenn es das überhaupt gibt?
Ja, also Parteiarbeit oder Politik ist natürlich ganz vielfältig in den Möglichkeiten, was man so machen kann und am Ende auch tut. Man muss ja dazu sagen, in der Öffentlichkeit sieht man immer ganz viel vom Bundestag oder auch von den Landtagen, also direkt aus den politischen Gremien heraus. Aber man muss sagen, der Großteil der Politik wird ja eigentlich auch ehrenamtlich gemacht. Ne? Das heißt, die Basis der Partei, die am Ende auch das Wahlprogramm macht, die die inhaltliche Position der Partei ausarbeitet, das sind eigentlich auch Kernstücke, wie politische Arbeit funktioniert. Ja, und dann eben auch nochmal die verschiedenen Ebenen. Also wie gesagt, ich habe persönlich angefangen über die Grüne Jugend und bin dann auch erst zu den Grünen gekommen, so richtig. Und da habe ich schon ganz, ganz früh angefangen, auf Landesebene bei uns in Baden-Württemberg mich in der Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutzpolitik der Grünen zu engagieren. Da haben wir zum Beispiel auch bei den Landtagswahlprogrammen in Baden-Württemberg immer mitgearbeitet, haben auch Anträge für die Parteitage gestellt, die dann am Ende auch in die Koalitionsverträge reingekommen sind und ja, dann auch konkrete Politik wurden. Und jetzt im Bundestag bin ich quasi nochmal ausführend. Das heißt, ich setze nicht nur das Wahlprogramm um, sondern weil wir jetzt Teil der Regierung sind, also wir haben ja die Ampelkoalition, setze ich den Koalitionsvertrag mit um.
Dann steigen wir mal mit dem Tierschutzthema ein. Und zwar, dieses Jahr feiert das Staatsziel Tierschutz ja 20-jähriges Jubiläum. Also seit 20 Jahren ist Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Was findest du, können wir feiern, was in diesen 20 Jahren passiert ist?
Ja, also ich glaube, was wir erstmal feiern können, ist das ganz grundsätzliche Ziel und die Anerkennung, wie wichtig Tierschutz für uns und unsere Gesellschaft ist. Aber man muss dazu sagen, an ganz vielen Stellen merken wir eigentlich, dass es eine reine Phrase ist, sondern in der Praxis noch wirklich nicht so viel passiert, wie eigentlich müsste. Wir kommen ja später, soweit ich weiß, auch noch zu dem Themenkomplex Tierschutzgesetz und wie bringen wir das Tierschutzgesetz wieder auf Vordermann, damit es auch wirklich eine Wirkung hat in der Praxis. Und da haben wir noch ganz, ganz viel Nachholbedarf und Handlungsbedarf, der in den letzten Jahren auch verschlafen wurde auf vielen politischen Ebenen.
Was würdest du sagen, sind die größten Tierschutzprobleme in Deutschland?
Also das allergrößte Problem, das wir in Deutschland haben, mit dem Tierschutz ist ganz klar in der Landwirtschaft. Also schon rein von der Quantität, ne? Also mehr als 700 Millionen Tiere, die alleine für die Fleischproduktion jedes Jahr in Deutschland sterben. Das ist schon eine gigantische Zahl. Und ja, dieses Problem dieser gigantischen Zahl sorgt dann auch dafür, dass wir in unserem System der Massentierhaltung wirklich Zustände haben, die absolut prekär sind. Ja, also da können wir an vielen Ebenen schauen, wo es eigentlich hängt. Das fängt schon dabei an, dass wir viel zu geringe Mindeststandards haben. Das geht weiter, dass die Kontrolle der Mindeststandards kaum passiert. Und das geht bis hin zu der ganzen Frage, was passiert eigentlich, wenn Tierschutzverstöße festgestellt werden? Kommt dann wirklich eine Sanktionierung? Ne? Kommt dann wirklich eine Strafe? Also wir haben eigentlich an jeder Stelle in der Tierhaltung ganz große Probleme, wo wir unbedingt noch in den nächsten Jahren auch vorankommen müssen. Und ja, Landwirtschaft ist von der Quantität definitiv unser allergrößter Anhaltspunkt. Aber wenn wir uns dann auch andere Bereiche anschauen, zum Beispiel die Tierversuche, auch da ist nicht wesentlich, was passiert in den letzten Jahren, um von der hohen Zahl der Tierversuche runterzukommen. Auch das sind einige Millionen Tiere, die da in Deutschland ja missbraucht werden, sterben, herhalten müssen, auch für die Forschung. Und daneben ganz viele kleinere Gebiete, also von Zirkustieren, Zootieren, aber natürlich auch Heim-, Haustiere, Exoten. Da besteht so viel Handlungsbedarf.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen mit den Mindeststandards, was das Tierschutzgesetz angeht. Du hast ja zum Beispiel im März, glaube ich, ein juristisches Gutachten entgegengenommen, das juristisch behandelt, dass quasi eine Reform unseres Tierschutzgesetzes auch notwendig ist. Kannst du uns davon was erzählen, also was es mit diesem Gutachten auf sich hat und wie es dazu gekommen ist und was wir jetzt bezüglich des Tierschutzrechts erwarten können?
Ja, also dieses Gutachten hat die grüne Fraktion schon in der letzten Legislaturperiode in Auftrag gegeben. Also die Zielstellung war einmal zu schauen, was können wir denn alles an unserem Tierschutzgesetz verbessern, um es auch wirklich wirksam zu machen. Und dieses Gutachten, genau, wurde jetzt von drei Autorinnen auch einmal vorgestellt, öffentlich und auch uns übergeben, nämlich von Bülte, Felde und Maisack. Also ja, im Großen und Ganzen hat dieses Gutachten zwei Teile und auch die geplante Reform der Tierschutzgesetz, also des Tierschutzgesetzes, wie wir das jetzt auch im Koalitionsvertrag mit aufgenommen haben. Nämlich zum einen mal wollen wir Teile des Tierschutzgesetzes ins Strafrecht überführen, um eben auch nochmal die Sanktionierung und auch wirklich den Strafweg effektiver und effizienter zu machen, als er aktuell ist. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil aktuell, wenn Tierschutzverstöße festgestellt werden, gerade in landwirtschaftlichen Betrieben, häufig kaum Konsequenzen erfolgen. Und das ist wirklich ein gigantisches Problem. Ja, das ist der eine Teil. Und auf der anderen Seite wollen wir das bestehende Tierschutzgesetz einfach nochmal novellieren und konkretisieren, weil viele Teile, sagen wir mal, in der Praxis keine Schlagkraft haben, weil sie nicht genug im Detaillierungsgrad sind, um dann wirklich auch in der Praxis eine Relevanz zu haben. Das heißt, zum Beispiel müssen Sachen verboten werden oder Praxen verboten werden, wie Schwänze kopieren oder eben auch die Anbindehaltung. Das ist explizit so noch nicht im Tierschutzgesetz drin, sondern nur implizit, und das macht dann eben den Vollzug relativ schwierig.
Und das Gutachten ist jetzt dazu da, quasi das zu stützen und die nächsten Schritte, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht es da jetzt weiter?
Genau, also für uns Grünen ist erstmal der wichtigste Schritt gewesen, zu sehen, was läuft eigentlich alles falsch. Und da ist dieses Gutachten wirklich super ausführlich, übrigens auch Open Source verfügbar für alle, die sich fürs Tierschutzgesetz interessieren. Und da sind auch alle möglichen Vorschläge drin, wie wir eben bestehende Probleme aus der Welt schaffen können. Das ist das eine. Für uns Grüne wird das auch der Leitfaden sein für alles, was wir jetzt auf den Weg bringen wollen. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben auch Koalitionspartner, und am Ende ist es auch eine Frage der Verhandlung, wie viele von diesen wichtigen Punkten wir am Ende auch durchbekommen. Ja, das ist eben auch immer politische Praxis. Die Grünen sind ja nicht alleine in der Regierung. Auch wenn wir einen Minister im Landwirtschaftsministerium sitzen haben, muss alles mit unseren Ampelpartnerinnen abgestimmt sein. Und dementsprechend ist jetzt der nächste Schritt auch nochmal zu gucken, genau, wie viel schaffen wir am Ende davon wirklich auch durchzusetzen.
Und nun ist ja eine wichtige Forderung im Gutachten, glaube ich, auch die Schaffung eines oder einer Tierschutzbeauftragten. Unterstützt ihr diese Forderung oder du? Und was sollte dieses Amt deiner Meinung nach leisten?
Der Bundestierschutzbeauftragte oder die Bundestierschutzbeauftragte wird auch kommen. Das ist auch was, was wir schon im Koalitionsvertrag einmal festgeschrieben haben. Vielleicht auch für alle, die das nicht wissen, der Koalitionsvertrag ist sozusagen der Vertrag der drei Parteien, die jetzt an der Regierung sind, mit einer Willensbekundung von allen Sachen, die in den nächsten 4 Jahren oder jetzt noch 3,5 Jahren auf den Weg kommen sollen. Und Sachen, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, haben auch eine gewisse Verbindlichkeit. Ja, da kommt es dann immer nur noch mal darauf an, im Detailgrad, wie wird alles dann auch ausgestaltet und wie sieht es dann auch wirklich 1:1 nachher aus. Da sind noch viele Lücken und viele Fragen offen gelassen, aber wir werden einen Bundestierschutzbeauftragten bekommen. Das steht schon mal fest. Und in den Ländern, also in den Bundesländern gibt es ja, also in vielen Bundesländern zumindest schon auch dieses Modell der Tierschutzbeauftragten. Und das hat sich wirklich bewährt und auch gezeigt, dass es gut ist. Zum einen mal als Anknüpfstelle oder als Anlaufpunkt auch für Tierschutzorganisationen, für einfach auch Privatpersonen, die Informationsbedarf haben oder auch nochmal Missstände anprangern wollen und natürlich auch nochmal als Prüfungsstelle außerhalb des Parlaments, um zu gucken, alle Sachen, die dann am Ende in den Bundestag kommen, die gesetzlich durchgearbeitet werden sollen, was hat das für eine Relevanz für den Tierschutz? Und das kann dann so eine unabhängige Stelle, also ein unabhängiger Tierschutzbeauftragter auch prüfen und uns dazu dann Stellungnahmen geben und einfach dabei helfen, auch den Tierschutz mehr ins Bewusstsein und mehr in die Gesellschaft zu tragen.
Ja, und die Idee hinter zum Beispiel diesem Amt ist ja, VertreterInnen zu finden, die wirklich hauptsächlich und wie du schon sagtest, unabhängig die Perspektive von Tieren repräsentieren und ihre Rechte einfordern. Weil es ist ja so, dass wir jetzt schon in einer speziesübergreifenden Gesellschaft leben, aber die Perspektive der Tiere einfach bei den politischen Entscheidungen meist ausgeschlossen wird oder nicht ausreichend repräsentiert wird. Gibt es weitere politische Schritte, die du vorschlagen würdest, um eine Politik zu machen, die wirklich die Perspektive der Tiere mit einschließt?
Ja, das ist ja immer so das Problem. Also den Stimmlosen eine Stimme geben, das ist in der Politik wirklich dringend notwendig. Klar, Tiere haben kein Wahlrecht. Tiere können sich so gesehen nicht artikulieren. Ich glaube, eins der größten Probleme überhaupt ist es, dass so viel Tierleid, wo immer das auch stattfindet, nicht gesehen wird. Ne? Weil Menschen ja auch im alltäglichen Leben eigentlich kaum noch oder gar keinen Kontakt mehr zu Tieren haben, sondern am Ende vielleicht nur mit der Wurst, die irgendwie auf dem Teller liegt oder mit dem Glas Milch, was man irgendwie morgens zum Frühstück mittrinkt. Dementsprechend glaube ich, dass der allerwichtigste Punkt ist, der allerwichtigste Schritt, viele Menschen in der Politik zu haben, die immer wieder auch dann eine Stimme für die Tiere ergreifen und eben auch sich stark machen für den Tierschutz. Und nicht nur in der Politik, sondern am Ende kommt es eben auch auf die Zivilbevölkerung an, auf gesellschaftliche Bewegungen. Ja, weil man muss auch dazu sagen, in der Demokratie wird eben auch immer nur das umgesetzt, was Mehrheiten hat. Häufig hat man ja auch von außen immer so den Eindruck, ja, eine Partei müsste einfach nur entschieden genug dafür argumentieren oder müsste unnachgiebig sein oder einfach nur was fordern und sich dann nicht vom Fleck bewegen. Das funktioniert halt in der Praxis nicht, weil wenn eine Partei nicht mehr als 50% aller Stimmen hat, dann wird sie damit nicht durchkommen, sondern es ist am Ende immer eine Kompromisssache und immer was, was man dann eben unter allen Regierungsparteien, also unter einer Mehrheit mittragen muss. Ja, und dementsprechend ist es wichtig, ganz viele Menschen auch entsprechend an den Schalthebeln zu haben, die sich für Tiere engagieren, die sich für Tiere einsetzen und auch öffentlichkeitswirksam immer Druck zu machen. Wir sehen ja zum Beispiel bei Fridays for Future auch, wie toll das funktioniert hat. Klimapolitik ist mittlerweile in aller Munde. Jeder weiß, Klimapolitik ist wichtig, notwendig. Das sah, als ich angefangen habe, Politik zu machen, auch noch ganz anders aus. Da wurde man zum Teil auch noch ausgelacht, wenn man mit Klimakrise kam und jeder dachte, um Gottes Willen, schon wieder solche Spinner, die jetzt hier irgendwie die Katastrophe an die Wand malen. Ich glaube, da haben wir mittlerweile eine ganz, ganz andere gesellschaftliche Basis und das würde ich mir auch sehr bei der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung wünschen, dass einfach mehr Menschen sich dafür stark machen, auch laut werden, in die Politik gehen, weil nur so kriegen wir das Thema am Ende auch präsent und umgesetzt.
Also auch ein Appell an alle, ihre Stimme zu erheben. Ja, man hat häufig das Gefühl, dass die eigene Stimme vielleicht nicht so viel bewegen kann, aber ne, das ist ja, sieht man ja an Fridays for Future, wie sich das dann als Momentum gesteigert hat oder immer noch steigern kann und große Wirkung haben kann.
Ja, auf jeden Fall. Und auch in der Politik sehen wir, es braucht ja zum Teil nur ein paar wenige Menschen, die sich auch dafür entscheiden, mal eine Arbeitsgruppe zu gründen, die dann auch in der Partei Druck machen, ne, damit sich dann auch die ganze Positionierung einmal bewegt. Man muss dazu sagen, bei uns Grünen sind wir schon auch sehr gut aufgestellt, was den Tierschutz, was Tierrechte anbelangt. Wir haben da starke Arbeitsgruppen. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Mitglieder, die noch Lust haben, die Motivation haben, da noch mehr an unserer Programmatik mitzuarbeiten, auch parteiintern Druck zu machen. Aber wir brauchen brauchen das auch in allen Parteien. Ja, also man muss auch dazu sagen, zum Beispiel in unserem Koalitionsvertrag, nicht eine einzige Tierschutzmaßnahme ist an uns Grünen gescheitert. Sondern es hängt dann eben auch immer, wie gesagt, damit zusammen, dass wir eine Mehrheit haben, nämlich durch das ganze Parlament durch und nicht nur innerhalb der Grünen, sondern wir brauchen das wirklich in jeder gesellschaftlichen Bewegung, in jeder Partei am besten, Menschen, die sich eben auch für Tiere stark machen, sonst wird das Thema am Ende nicht so repräsentiert, wie es sich eigentlich gehört.
Nun ist es ja, oder zumindest hat man jetzt von außerhalb das Gefühl, es ist ja schon so, dass in der Politik hauptsächlich Tierschutzmaßnahmen, die aber schon in einem bestimmten System, zum Beispiel in der Nutztierindustrie, integriert sind und dort ihr Leben verbringen, müssen. Wie erlebst du das? Welche Rolle spielt der Diskurs um Tierrechte und Tierethik in der Politik? Also werden da auch, es gibt ja immer mal wieder Veröffentlichungen des Ethikrates und so weiter, wird es dann auch diskutiert oder aktiv mit einbezogen?
Ja, also definitiv spielt das für uns auch eine Rolle. Man muss dazu natürlich sagen, also rein jetzt vom moralischen Standpunkt, vom ethischen Standpunkt, würde ich sagen, gibt es relativ wenige Argumente, wieso wir Tiere nutzen müssen. Ja, also ich würde sogar mal hinterfragen, dass es die überhaupt gibt. Man kann natürlich hier und da dann immer auch Gründe finden, wieso ja die Nutzung von Tieren Sinn macht oder auch für den Menschen oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen total wichtig ist oder kulturell bedingt. Also darüber lässt sich alles streiten, aber ich glaube eigentlich, es fehlt der Tierrechtsbewegung, es fehlt den Tierschützerinnen nicht unbedingt an den ethischen Argumenten oder an den moralischen Argumenten, wieso wir Tierschutz voranbringen müssen oder eben auch die Tierrechte. Ja, am Ende ist politische Praxis, wie gesagt, vor allen Dingen halt auch Mehrheitsfindung. Und da müssen wir uns eben immer auch mit allen gesellschaftlichen Gruppen auseinandersetzen. Also Politik funktioniert nur dann und funktioniert nur dann nachhaltig, wenn wir dafür den gesellschaftlichen Rückhalt haben. Also ganz blödes oder ganz, ganz flaches Beispiel. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht im Mund rumgedreht. Aber wenn die Regierung von heute auf morgen entscheiden würde, ja, wir essen jetzt alle kein Fleisch mehr oder wir verbieten jetzt Fleisch in Deutschland, dann, glaube ich, hätten wir ein massives Problem, weil wir da auch mit einem großen gesellschaftlichen Ansturm erstmal rechnen würden. Ja, ich glaube nicht, dass eine Regierung, die jetzt heute beschließt, wir verbieten morgen das Fleisch, es sich überhaupt halten könnte. Sondern wir müssen wirklich auch gucken, wo stehen wir eigentlich in der Gesellschaft? Ne? Welche Veränderungen schaffen wir mit den aktuellen Mehrheiten? Welche Veränderungen schaffen wir mit dem gesellschaftlichen Trend? Und da müssen wir dann auch starten. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, erstmal zu sehen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einfach Leid minimieren, wir wollen so viel Leid wie möglich aus der Welt schaffen und aus dem Tierbereich schaffen, dann glaube ich, brauchen wir auch erstmal viele unperfekte Vegetarier oder Veganerinnen oder viele Menschen, die sich einfach für Tiere interessieren, die da wirklich auch bewusst ihre Konsumentscheidungen treffen und nicht so sehr ganz wenige perfekte Veganer, die wirklich auf alles im Detail achten, weil quantitativ erreichen wir einfach mehr, indem wir wirklich auch die breite Gesellschaft abholen. Dementsprechend haben wir in der politischen Praxis dann eben auch ganz häufig diese Tierschutzfragen. Da schauen wir erstmal an, wie schaffen wir es mit den Mehrheiten, die wir eben auch haben, Leid zu minimieren, ne? Und eben auch jetzt erstmal an der Stelle anzugreifen, die wir haben, auch mit dem Rückhalt, den wir haben. Und deswegen sprechen wir natürlich ganz viel darüber, wie schaffen wir Transparenz darüber zu schaffen, wie Tierhaltungsformen sind. Wie schaffen wir es, unsere Landwirtschaft umzubauen? Weil dafür haben wir einen riesigen gesellschaftlichen Rückhalt. Menschen quer durch die Gesellschaft sagen, okay, so wie ich mir aktuell die Landwirtschaft vorstelle, wie ich mir Massentierhaltung vorstelle, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr mittragen. Also da, glaube ich, ist die Politik deutlich hinten dran von dem, was sich die Menschen eigentlich wünschen. Ja, aber sagen wir mal, bei dieser perfekt idealistischen Debatte, also mit Nutztierhaltung an sich, diese zu hinterfragen, das ist was die Politik sicher auch machen muss. Wir müssen uns gerade jetzt im 21. Jahrhundert fragen, ist es überhaupt noch angebracht, in vielen Bereichen Tiere zu nutzen? Müssen wir die so nutzen, wie wir es gerade tun? Aber in der konkreten Praxis, da müssen wir uns dann doch eher die Frage stellen, wo haben wir denn auch wirklich Mehrheiten dafür?
Die Abkehr von der Massentierhaltung ist ja schon aber auch eins deiner Themen, eins deiner Ziele, die du mitverfolgst. Und was wären da jetzt zum Beispiel konkrete Schritte oder Maßnahmen, die du vorschlagen kannst oder die ihr vorschlagt?
Ja, da wird jetzt auch einiges auf den Weg kommen. Also das Großprojekt des Ministeriums für dieses Jahr ist die Tierhaltungskennzeichnung. Also, wir kennen das ja schon von den Eiern, also von den Frischeiern, muss man dazu sagen, mit der Markierung 0123, ne? 3 war ja damals das Käfigei. Damals wurden auch große Kampagnen gestartet, kein Ei mit der 3. Mittlerweile gibt's ja bei den Frischeiern eigentlich keine Käfighaltung mehr. Ne? Also durch die Transparenz erstmal dem Verbraucher zu ermöglichen, zu sehen, wie ein Tier denn eigentlich gehalten wird. Das ist jetzt genau der Punkt, dass wir das auf alle tierischen Produkte in Deutschland einmal anwenden wollen. Wir wollen starten bei den Tierarten Schwein, dann Rinder, dann Geflügel. Wir wollen nicht nur bei den Frischprodukten diese Kennzeichnung durchführen, sondern bei allen verarbeiteten Produkten. Und wir wollen am Ende auch in die Gastronomie gehen. Also dass Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich überall eine klare Transparenz haben, wie Tiere gehalten wurden. Das ist mal so der eine Punkt. Dann der nächste große Punkt ist, dass wir auch eine Finanzierung dafür brauchen, unsere Tierhaltung in Deutschland umzubauen. Ja, das Schlimmste, was wir eigentlich machen können, ist in Deutschland zu sagen, wir setzen unsere Standards so hoch, dass Betriebe, die in der Realität gar nicht mehr erfüllen können, also aus wirtschaftlicher Perspektive. Die Konsequenz davon wäre, dass in Deutschland einfach massenweise Betriebe dann auch pleite gehen. Sagen wir es mal so, ein Betrieb, der pleite ist, wird ja erstmal auch in der Regel ersetzt durch einen Betrieb dann im europäischen Ausland. Also wir haben am Ende nichts gewonnen, wenn in Deutschland unsere ganze Tierhaltung nicht mehr existiert und wir dann die gleichen blöden Produkte aus Polen zum Beispiel wieder importieren, einfach weil sich die Wirtschaft einmal über die Grenze verlagert hat. Und dann haben wir nicht mal mehr einen Einfluss darauf und auch gar keine Transparenz mehr, wie die Tiere eigentlich gehalten werden, außer über EU-Regelungen. Und dementsprechend wollen wir da von Regierungsseite auch nochmal viel Geld in die Hand nehmen, um auch die Betriebe in Deutschland umzubauen und eben mitzunehmen. Allerdings dann eben auch nur noch in den hohen Haltungsformen, sprich für die biologischen Betriebe und für die Freilandbetriebe.
Wie könnt ihr da jetzt zum Beispiel sicherstellen, dass das Tierhaltungskennzeichen wirklich transparent und, ich sag mal, tierschutzgerecht ist und nicht zu VerbraucherInnen-Täuschung führt? Weil es gab ja auch bei so vergangenen Modellen so diese Stufen, wo man dann schon auch das Gefühl hatte, es ist sehr positiv auch ausgedrückt für eine Haltungsform, die aber gar nichts mit artgerechter Haltung oder artgemäßer Haltung zu tun hat.
Ja, das ist die Frage, mit der wir uns in der Politik auch gerade beschäftigen, und zwar sogar jeden Tag. Klar, das ist auch immer so eine gewisse Abwägung zwischen Komplexität und noch Erkennbarkeit. Ja, wir werden am Ende 4 bis 5 Stufen einführen für die Tierhaltung. Also einmal den gesetzlichen Mindeststandard zum Beispiel als eine Stufe. Dann das sozusagen eine Haltungsform, wo die Tiere dann einen Kontakt zum Außenklima haben, dann eine Haltungsform für Freiland, eine Haltungsform für die biologische Haltung und vielleicht auch nochmal eine Haltungsform dazwischen, gerade weil das in der Privatwirtschaft ein ganz wichtiges Thema ist, nochmal sozusagen eine Stallhaltung plus auch mit zu kennzeichnen, wo also die Tiere nur noch minimal bessere Haltungsbedingungen als der gesetzliche Mindeststandard haben. Ja, also irgendwas um die 5 Haltungsformen. Das Problem ist, also gerade die Privatwirtschaft, die eben auch fordert, Stallhaltung plus nochmal mit in diese Kennzeichnung aufzunehmen, da geht es dann darum, dass Tiere 10% mehr Platz als den gesetzlichen Mindeststandard haben und noch Raufutter. Da kann man dann wirklich sagen, okay, das geht schon nah ran an Verbrauchertäuschung, wenn wir so tun, als würden 10% mehr Platz ein wesentlicher Fortschritt auch in der Tierhaltung sein. Allerdings könnten wir uns auch gut vorstellen zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt erstmal eine Kennzeichnung auf und irgendwann wird das dann der neue gesetzliche Mindeststandard. Ja, was aber natürlich auch schwierig ist bei so einer Kennzeichnung. Also wenn wir mit wenigen Stufen einmal darstellen wollen, wie Tierhaltung aussieht, dann ist da aber auch natürlich immer eine gewisse Unterkomplexität drin, weil wir wissen natürlich auch, Biohaltung ist nicht gleich Biohaltung. Wir wissen auch, konventionell ist nicht gleich konventionell. Also da gibt's auch Abstufungen dazwischen, wo man sich dann natürlich auch als Verbraucherin klar fragen kann, ist das die einzige Informationsgrundlage, die mir weiterhilft? Also so ist es nicht, aber es ist zumindest mal ein gewisser Anhaltspunkt, der also eine Zusatz an Transparenz zum Status quo bedeutet.
Zoe, und wenn du sagst, du bist jetzt bei diesen fast schon täglichen Diskussionen über das Haltungskennzeichen dabei, ist es dann in dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, bei dem du ja, glaube ich, auch Mitglied bist, oder in welchem Rahmen findet das dann statt?
Also wir diskutieren natürlich viel im Ausschuss darüber, aber natürlich auch sehr, sehr viel intern. Ja, also wir positionieren uns erstmal grün intern. Für uns ist klar, wir wollen die Klassen oder diese Haltungsstufen so klar abgetrennt wie möglich. Ja, wir wollen wirklich auch eine klare Differenzierung zwischen den einzelnen Klassen haben, die dann auch für die Verbraucherinnen so transparent wie möglich sind. Und die Ebene darüber ist dann die Koordination mit den Ampelpartnerinnen, weil die einfach auch nochmal andere Vorstellungen haben, wie sowas in der Praxis dann idealerweise aussehen könnte.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, die Abkehr von der Massentierhaltung ist zwar ein Ziel, aber es sind halt noch viele Schritte dahin und viele Gruppen, die man quasi mit einbezieht. Und es ist ja so, dass sich noch immer vergleichsweise sehr wenig Menschen oder der kleinste Anteil von Menschen vegetarisch und vegan ernährt in unserer Bevölkerung. Wie Argumentiert ihr da oder wie geht ihr da vor, um alleine schon diese Idee der Transformation der Landwirtschaft zu vermitteln? Oder ist das überhaupt noch ein Problem? Weil du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es ist eigentlich schon Konsens irgendwo, dass, ne, dass Menschen auch unzufrieden damit sind, wie Tiere behandelt werden, wie wir Tiere behandeln und man eigentlich schon weiß, dass wir den Zeitpunkt längst überschritten haben.
Ja, also man muss auch dazu sagen, also alleine mit dem Umbau der Tierwirtschaft werden wir es ja nicht tun. Also weg von der Massentierhaltung zu kommen, heißt auch weg von der Masse zu kommen. Wir müssen also unseren Konsum auch in Deutschland ganz erheblich reduzieren. Und zwar aus Tierschutzgründen, aber natürlich auch aus Klimagründen. Wir haben ja mittlerweile Studien, die uns sagen, eigentlich müssten wir bis zu 75% unseres Tierbestands komplett abbauen, damit wir überhaupt noch im Rahmen des 1,5-Grad-Ziels bleiben könnten. Ja, also der Tierbestand ist auch ein wirkliches Klimaproblem. Und ja, wir werden auch einfach gar nicht genug Fläche, genug Möglichkeiten haben, um die gleiche Anzahl an Tieren auf deutlich mehr Platz, also sozusagen dann eben in einer Bioform oder in Freilandhaltung zu haben. Dementsprechend ist es für uns auch ganz besonders wichtig, die Menschen im Blick zu haben, die eben sagen, sie wollen weniger Fleisch essen, die sich vegetarisch, die sich vegan ernähren. Ich muss dazu sagen, ich ernähre mich auch vegan und ich glaube, wir haben da in Deutschland noch sehr viel Handlungsbedarf, um auch wirklich nochmal die Angebote zu verbessern. Und ein Punkt beispielsweise, den wir auch von Regierungsseite nochmal unterstützen und fördern wollen, ist der gesamte Bereich der pflanzlichen Ernährung und auch nochmal der Ernährungsalternativen. Da haben wir zum Beispiel die Eiweißpflanzenstrategie, die sich auch darum kümmert, wie können wir beispielsweise heimische Soja anbauen oder eben auch heimische Hülsenfrüchte, auch Lupine und so weiter und so fort, mit denen wir dann am Ende auch Produkte machen können, die auf Basis von pflanzlichen Proteinen sind und eben nicht auf Basis von tierischen Proteinen.
Es geht jetzt in die gleiche Richtung, aber wenn es jetzt zum Beispiel Stimmen gibt, die sagen, gut, der Konsum ist über die Marktverhältnisse geregelt und viele Menschen wollen einfach die Tierprodukte. Man könnte sagen, es wäre eine politische Agenda der Grünen, das durchzusetzen, obwohl das von den wenigsten Menschen anteilsmäßig gewünscht ist momentan.
Ja, wir sehen ja auch immer so ein bisschen, dass Angebot und Nachfrage schon miteinander einhergehen. Also in der letzten Zeit sehen wir einen deutlichen Trend, auch weg vom Fleisch, weg von den tierischen Produkten und auch hin eben zu pflanzlichen Alternativen. Und dieser Trend, der wird sich wahrscheinlich fortschreiben. Und wir müssen von politischer Seite da auch die Rahmenbedingungen setzen, um das zu ermöglichen. Beispielsweise, wenn wir uns die öffentlichen Kantinen anschauen, ja, also schon alleine beim Schulessen, ganz viele junge Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan und können das in der Schule gar nicht, weil ein veganes Angebot fehlt. Das ist dann auch wahnsinnig ärgerlich, ne? Und das hindert natürlich auch viele Menschen dann daran, im täglichen Leben zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt vegan oder ich bin vegan, weil das dann in der Praxis einfach auch so schwierig durchzuführen ist. Und da müssen wir von staatlicher Seite auch die Infrastruktur für schaffen, um das zu ermöglichen. Und wie gesagt, wir haben auch von politischer Seite nochmal den Druck oder eben auch die Notwendigkeit zu sagen, wir wollen unsere Klimaziele einhalten. Und da dann eben auch die Rahmenbedingungen zu setzen, um den Konsum tierischer Produkte zu verringern, das ist auch eine politische Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen.
Ich wollte einmal nochmal kurz auf was eingehen, was du vorhin schon angesprochen hast. Und zwar, dass es ja eigentlich auch wichtig ist für den Tierschutz, nicht den Blick nur innerhalb der Landesgrenzen zu haben, sondern auch außerhalb, vor allem auf europäischer Ebene. Was erlebst du da? Wie wird das da angegangen? Wenn wir ein Beispiel nennen, das Kükenschreddern, also das Töten der männlichen Küken in der Eierindustrie am ersten Tag ihres Lebens, weil sie keinen Profit generieren können. Das ist ja in Deutschland jetzt bereits verboten, dieses sogenannte Kükenschreddern. In den meisten europäischen Ländern aber wird es noch praktiziert und wie du schon gesagt hast, eine große Menge und ich glaube mittlerweile fast die Hälfte aller Eier, die bei uns konsumiert werden, stammen dann eben aus dem europäischen Ausland, weil sie in Fertigprodukten sind oder weil sie eben importiert werden oder zum Teil auch, weil dann Legehennen aus bestimmten Haltungsformen importiert werden. Was sind da jetzt konkrete Schritte, die getan werden oder die man gehen müsste von der Politik, um diese tierquälerischen Praktiken aus den Importketten zu verbannen?
Ja, auch da hilft uns erstmal natürlich wieder die Haltungskennzeichnung. Also ein großes Problem bei den Eiern war ja tatsächlich, dass sie nur für Frischeier gegolten haben. Und die Konsequenz war dann, dass bei verarbeiteten Produkten wie beispielsweise Nudeln oder Backwaren häufig dann eben Tiere aus Käfighaltung oder beziehungsweise die Eier von Tieren aus Käfighaltung mit drinne verarbeitet waren, ohne dass man das auch wirklich sehen konnte. Ja, und wenn wir dann sagen, wir wollen die Transparenz eben auch für verarbeitete Produkte, dann gilt eben auch die Transparenz für alle Produkte, die aus dem Ausland zu uns kommen. Ja, also da würden dann auch gleiche Bedingungen gelten und das ist schon eine sehr wichtige Sache. Dazu muss man natürlich sagen, die EU ist nochmal eine andere Ebene. An der Stelle und gerade an der Tierschutzstelle, da müssen wir uns häufig mit dem EU-Binnenmarkt auseinandersetzen. Ja, wir haben ganz viele Verbote in Deutschland. Zum Beispiel dürfen wir keine Stopfleber in Deutschland produzieren, weil das auch gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Aber aufgrund des EU-Binnenmarkts dürfen wir Stopfleber importieren, zum Beispiel aus Frankreich. Das ist erlaubt. Und da kommen wir jetzt, sagen wir mal, auch erstmal nicht drum rum. Die einzige Möglichkeit, die wir da wirklich haben, ist auch auf EU-Ebene Druck zu machen, da immer weiter die Tierschutzstandards zu erhöhen und konsistent zu sein. Und auf Deutschland-Ebene müssen wir eben auch schauen, wie schaffen wir es, unsere Wirtschaft zu verbessern, Transparenz darüber zu schaffen, wie unsere Wirtschaft ist und eben auch nochmal zu unterstützen, dass die Produkte, die dann eben hoffentlich auch bald mit höheren Haltungsstandards in Deutschland hergestellt werden, nicht schlechter gestellt sind im Gegensatz zu den Produkten mit geringeren Standards, die dann aus dem Ausland zu uns kommen.
Würdest du sagen, dass, oder wie erlebst du das? Ähnlich zur Klimakrise könnte man ja sagen, dass es eigentlich im Tierschutz nicht an Fachwissen oder an Lösungen mangelt, sondern schon auch am politischen Willen zu Veränderungen. Also jetzt von NGO-Seite, von der Tierbewegung aus, hat man halt einfach das Gefühl, es ist vieles schon klar, aber es bewegt sich alles sehr, sehr langsam. Wie erlebst du das? Wie kann man da möglichst schnell politischen Konsens herstellen?
Ja, da sind wir dann wieder bei der Frage oder bei diesen grundsätzlichen demokratietheoretischen Fragestellungen. Wie gesagt, wir schaffen es auch wirklich nur dann, Maßnahmen durchzubringen, gesetzliche Änderungen durchzubringen oder auch große Programme auf den Weg zu bringen, wenn wir Mehrheiten dafür haben. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen in Deutschland, wo man sagt, okay, der gesunde Menschenverstand ist ja eigentlich komplett auf unserer Seite, wieso passiert denn da nichts? Ja, aber die Mehrheit im Parlament fehlt eben einfach tatsächlich. Das haben wir bei den Tierschutzthemen ganz häufig an ganz vielen Stellen. Und da ist auch nochmal ein Problem, dass natürlich in entscheidenden Stellen auch die Lobby nochmal sehr stark ist, gerade von den Bäuerinnen und Bauern. Finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Also wer macht denn am Ende Tierschutzpolitik? Die findet nämlich ganz häufig zum Beispiel im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft statt. Wenn man sich dann anschaut, wer sitzt denn in solchen Ausschüssen drinne, wer macht denn die Fachpolitik von Seiten der Parteien, dann sind das ganz häufig Landwirtinnen und Landwirte. Und die haben nun mal eine andere Perspektive ganz häufig auf die Themen als zum Beispiel Tierrechtlerinnen. Die sind nicht unbedingt sehr gut repräsentiert in diesen Ausschüssen. Also man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt sehr, sehr exotisch auch insgesamt in diesem Ausschuss als Person, die aus einer Stadt kommt und die nicht den landwirtschaftlichen Hintergrund hat. Also der Großteil der Ausschussmitglieder sind immer Menschen aus dem ländlichen Raum, die einen landwirtschaftlichen Betrieb haben oder hatten oder deren Familie einen Betrieb führt. Dementsprechend wird die Politik dann natürlich auch häufig ausgerichtet, beziehungsweise in diese Richtung werden die Debatten dann auch gelenkt.
Wie würdest du das innerhalb deiner Partei beurteilen? Wie seid ihr da tierrechtlerisch aufgestellt? Findest du, da gebt ihr den Tieren schon eine Stimme oder dürfte es noch mehr sein?
Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden auch, wie mittlerweile unsere Partei programmatisch auch aufgestellt ist. Wir haben wirklich ganz starke Stimmen auch für die Tiere in der Partei. Man kann dazu sagen, es dürften immer noch mehr sein. Also da dann nochmal der Werbeblock, auch gerne in die Parteien zu kommen, gerne zu uns Grünen zu kommen. Jede Person, die Interesse am Thema Tierschutzpolitik, Tierrechtspolitik hat, ist ganz herzlich willkommen, da auch nochmal mitzuarbeiten. Aber im Bild der Parteienlandschaft kann man definitiv sagen, nicht eine einzige Maßnahme scheitert derzeit an uns Grünen auf Bundesebene.
Und als WählerInnen, wenn man sich jetzt als ganz normale BürgerIn für Tiere interessiert, sich da einsetzen möchte und ja politisch etwas bewegen möchte, hättest du da einfach so einen Tipp, was man machen kann?
Es ist natürlich ganz besonders wichtig, immer auch zu schauen, das Thema nach außen zu bringen. Also das fängt ja schon damit an, auch mal auf eine Demo zu gehen, eine Demonstration mitzuorganisieren, vielleicht mal bei ja, der regionalen Tierrechtsorganisation der Wahl auch vorbeizuschauen und mal zu gucken, wie kriegen wir es hin, dem Thema mehr Präsenz zu geben. Es fängt natürlich auch dabei an, die eigenen Konsumentscheidungen zu hinterfragen oder eben auch durch das eigene Konsumverhalten ein Statement zu setzen. Ja, das kommt natürlich auch am Ende immer an, weil am Ende reguliert eben auch sehr, sehr viel der Markt. Das ist einfach tatsächlich so. Wir sehen ja auch, in welchen Bereichen Produkte sterben, in welchen Bereichen Produkte nachgefragt werden. Und natürlich immer gerne auch bei den politischen Parteien vorbeischauen und bei den politischen Parteien Druck machen, damit noch mehr passiert.
Dann wollte ich dich noch fragen, ob es bestimmte Nachrichten aus dem politischen Tierschutz gab in letzter Zeit, die dich sehr positiv gestimmt haben oder die dich sehr gefreut haben.
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich bei ganz vielen oder in ganz vielen Bereichen jetzt wirklich auf dem richtigen Weg sind. In den letzten Jahren hat sich ja wahnsinnig wenig getan im ganzen Tierschutzbereich und das ist extrem bedauerlich. Wie gesagt, ich glaube, die Gesellschaft ist da schon deutlich, deutlich weiter als das, was politisch gerade so passiert auf allen Ebenen.
Ja, danke Zoe. Dann habe ich noch zwei kurze Fragen an dich. Die sind unsere Standardfragen am Ende des Podcasts. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft der Tiere?
Ja, ich wünsche mir, dass so viel Leid wie möglich reduziert wird, dass viele Menschen sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen und dass insgesamt unsere Gesellschaft viel mehr dahin geht, auch wieder mehr mitzufühlen und den Tieren eben auch eine Stimme zu geben.
Und hast du ein Lieblingstier?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich Rüsselspringer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich finde die wahnsinnig süß. Also gerne mal googeln für alle, die sie noch nicht kennen.
Okay, kleine Hausaufgabe, Rüsselspringer googeln. Ja, super, vielen Dank, Zoe. Das waren alle meine Fragen an dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich so aktiv in der Regierung auch für Tiere einsetzt. Und wir freuen uns sehr darauf, weiterhin deine Arbeit zu verfolgen.
Ja, vielen Dank, Laura.